Moin, liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Neumünster. Ihr habt wieder die Schmückerstunde mit Sabine und
Manfred
eingeschaltet. Heute unterhalten wir uns über das Buch von Emanuel Bergmann, Der Trick. Erschienen ist das Buch 2016 im Diogenes Verlag. Ich will euch ein bisschen was zum Autor sagen. Ich finde das bei einem gelesenen Buch immer ganz gut, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, wie alt der Autor ist, was er gemacht hat, damit man auch so ein bisschen das Geschriebene ja, besser nachvollziehen kann. Emanuel Bergmann wurde 1972 in Saarbrücken geboren und studierte in Kalifornien Journalismus und Film. Bevor er sich der Schriftstellerei widmete, arbeitete er für verschiedene Verlage und bei Filmproduktionen mit. Neben der Arbeit als Autor ist er heute als Lehrer und Übersetzer tätig.
Aber wo er jetzt tätig ist, stand da gar nicht drin, ne?
Nee, war nicht genau angegeben. Auch bei Wikipedia nicht, ich habe nachgeguckt.
Um was geht es in dem Buch? Ich lese den Klappentext. 1934 in Prag bestaunt der 15-jährige Rabbinersohn Moshe Goldenhirsch im Zirkus die Zauberkunststücke des legendären Halbmondmanns und seiner liebreizenden Assistentin. Es ist um ihn geschehen und zwar gleich doppelt. Er rennt von zu Hause weg und schließt sich dem Zirkus an, der nach Deutschland weiterzieht. 2007 in Los Angeles kletterte der 10-jährige Max Kohn aus dem Fenster seines Zimmers, um den großen Zabatini zu finden, einen alten, abgehalfterten Zauberer. Der Junge ist überzeugt, nur Magie kann seine Eltern, die vor der Scheidung stehen, wieder zusammenbringen. Sabine, wie war dein Leseeinstieg, dein Leseerlebnis?
Du erinnerst dich sicherlich dran, wir haben das Buch 2017 in Leipzig, na klar, auf der Buchmesse, entdeckt und haben es uns von dort mitgenommen.
Das waren noch Zeiten.
Da gab es noch eine Buchmesse, da warten wir jetzt drauf. Dieses Jahr gibt es auch wieder keine.
Nee.
Zumindest nicht die Leipziger. Wie es mit der Frankfurter aussieht, weiß ich nicht.
Na gut.
Aber gut, weiter zum Buch. Wir haben es dann mitgenommen und wir haben es dann nicht nur selbst gelesen, beide waren wir fasziniert, kann ich mich gut daran erinnern. Wir haben uns gegenseitig auch immer Stücke vorgelesen. Das finde ich beim Buch schon immer sehr schön, wenn man so begeistert ist, dass man das Gelesene gleich mitteilen will. Dann haben wir es, oder habe ich es für den Literaturkreis ausgesucht. Und
das war so 2019 war das, ne?
Ja, der war auch total begeistert. Also ist eigentlich so ein Lieblingsbuch, was auch nicht wegkommt. Ja, und dann haben wir uns überlegt, was wir im April für ein Buch nehmen. Und ich sage euch eins, der Griff ging sofort dahin. Ich weiß nicht warum, aber gedacht, das ist so ein Buch, über das man sich gut unterhalten kann. Soll ja auch so inhaltlich ein bisschen Text wiedergeben.
Ja, und vor allen Dingen, das Buch hat ja sehr viel Humor, aber auch sehr, sehr viel Tiefgang auch.
Ja, bei mir ging es so, oder mir ging es so, dass ich die Szenen eigentlich jetzt beim Nochmallesen gar nicht mehr so präsent hatte. Die habe ich, einige habe ich gedacht, habe ich die überhaupt schon mal gelesen? Und das finde ich auch das Faszinierende an so einem Buch, dass man beim dritten Lesen immer noch mal wieder eine Stelle entdeckt, wo man sagt, habe ich die schon? Kenne ich die?
Also ich fand den Humor des Buches fand ich sehr gut. Den mag ich. Und gleich von der ersten Seite an ist dieses Buch mit solch einem feinen, wunderbaren Humor durchzogen. Hinzu kommt, dass Bergmanns Schilderungen so plastisch sind, dass ich sofort die Szenen filmreif vor mir sehe. Das ist auch kein Wunder, denn der Autor, wie schon am Anfang erwähnt, arbeitet auch an Filmproduktionen.
Ach, lass uns doch mal in das Buch einsteigen, Manfred. Wir beginnen mal 2007. Max wird von seinen Eltern über deren Scheidungsabsicht in Kenntnis gesetzt.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebte in der neuen Welt, in der Stadt der Engel, ein Junge namens Max Kohn. Knapp drei Wochen vor seinem 11. Geburtstag gingen seine Eltern mit ihm in ein japanisches Restaurant am Ventura Boulevard und sagten ihm, dass sie sich scheiden lassen würden. Natürlich rückten sie nicht sofort damit heraus. Sie brachten den Großteil des Abends damit zu, so zu tun, als wäre alles wie immer. Aber Max ahnte, dass etwas nicht stimmte. Sie waren einfach viel zu nett zu ihm. Er hatte von Anfang an einen Verdacht gehabt. Sein bester Freund in der Schule, Joy Shapiro, hatte vor einigen Monaten etwas ganz Ähnliches durchgemacht, weshalb man ihn in der Klasse als eine Art tragischen Held betrachtete, der gleichermaßen bewundert und bemitleidet wurde. Joy hatte vom bittersüßen Nektar der Tragödie gekostet und war somit einen Schritt näher am Erwachsensein als der Rest der 4a. Joy hatte Max damals einen weisen Rat gegeben. »Sie werden mit dir essen gehen und dich fragen, worauf du Lust hast.« Er beugte sich näher an Max heran und flüsterte. »Ich hab gesagt Pizza. Das war mein Fehler.« »Na und?« fragte Max und dachte sich, »wie kann Pizza ein Fehler sein?« »Wir sind zu Mickys Pizzapalast gegangen.« Max kannte Mickys Pizzapalast. Eine Fastfood-Kette für Kinder, wo es nicht nur riesige Pizzas gab, sondern auch eine Krabbelecke, Videospiele und vieles mehr. Dort wollte Max seinen Geburtstag feiern. »Na und?« »Ich habe mir eine mittelgroße Pizza mit Salami und viel Mozzarella bestellt.« »Ja, weiter?« »Und dann haben sie mir gesagt, dass sie sich scheiden lassen. Und ich saß da mit meiner Pizza.« Dann machte Joey ein seltsames Geräusch wie ein Husten und wandte den Kopf ab. »Solange ich lebe«, sagte er, »kann ich nie wieder Pizza essen.« Max war schockiert. »Klar, Eltern lassen sich scheiden, sowas kommt vor.« Aber er hatte gedacht, dass Pizza zu den wenigen verlässlichen Dingen im Leben zählt. Den Dingen, an denen man sich festhalten kann. Als er eines Tages aus der Schule kam, sein Fahrrad achtlos auf dem Rasen liegen ließ und ins Haus rannte, sah er seine Eltern stocksteif auf dem Sofa sitzen, als hätten sie auf ihn gewartet. Sie lächelten ihn gekünstelt an. »Wie wär's, wenn wir essen gehen?« sagte Dad, und seine Stimme war ein wenig zu fröhlich, zu laut. Alarmglocken schrillten in Max' Kopf. »Wo du willst«, hörte er Dad noch sagen. »Was?« fragte Max. »Was willst du essen?« Max überlegte einen Moment, dann sagte er, »Wie wär's mit Sushi?« Seine Eltern schauten ihn verblüfft an. »Bist du sicher, Schatz?« fragte Mom. »Ja«, sagte Max. Es war ihm völlig egal, ob er jemals wieder rohen Fisch essen würde. Also gingen sie Sushi essen. Max bestellte Thunfisch, Schwertfisch und Seeigeleier, obwohl Dad meinte, dass Seeigel nicht koscher seien. Sie waren so eklig, dass er fast gekotzt hätte. Und als seine Eltern sich plötzlich an den Händen berührten und ihm sagten, dass sie ihn sehr, sehr lieb hätten und dass sich für ihn absolut nichts verändern würde, wurde er rot und musste gegen die Tränen ankämpfen. Er fing an zu zittern. Sein Mund war voller Fischwichse oder was das war, und er sagte sich immer und immer wieder, »Pizza, wenigstens Pizza bleibt mir noch.« Noch bis vor kurzem war das Leben von Max Cohn in ruhigen Bahnen verlaufen. Er war ein normaler 10-Jähriger, schlaksig, blasse Haut, zotteliges, rotes Haar. Er trug eine Brille, die Mom ihn mit Isolierband geflickt hatte, nachdem Dad sich eines Tages aus Versehen draufgesetzt hatte. Max wohnte mit seiner Familie in einem kleinen Haus in Edward Village. Sein Dad war ein Anwalt für Musiklizenzen, was auch immer das sein mochte. Und seiner Mutter gehörte eine kleine Boutique am Gentle Boulevard, wo sie Möbel aus Asien und allerlei anderen Schnickschnack verkaufte. Es gab in seiner Familie auch das übliche Sammelsurium an Tanten, Onkel und Cousins. Die schlimmsten waren sicher Onkel Bernie und Tante Heidi, die sich ständig stritten. Und dann war da noch Ohmchen, eine neurotische und anstrengende Frau, die auf der anderen Seite der Berge lebte, irgendwo in der Wildnis des San Fernando Valley, an einem verwunschenen Ort namens Enchico. In der Schule verbreitete sich die Nachricht der baldigen Scheidung von Max Eltern wie ein Lauffeuer. Besonders in der 4a. Joey Shapiro nahm Max sogar in den Arm und sie fanden das nicht mal schwul. Selbst die Mädchen schauten ihn jetzt ganz anders an. Und Miriam Huing, mit der er bislang eigentlich nichts zu tun gehabt hatte, kam in der Pause auf ihn zu und sagte, »Tut mir echt leid, das mit deinen Eltern.« »Blödes Gesülze«, dachte er. Aber sie war ja nur ein Mädchen und nicht zu großer Vernunft fähig. Er wollte ihre dürftigen Bemühungen um menschliche Anteilnahme nicht zurückweisen. Daher nahm er ihre Kondolenz großzügig an und sagte, »Naja, ist halt so.« Von heute an war er ein Mann. Die Scheidung seiner Eltern, das wusste Max jetzt, ist eine wahre Bar Mitzwa. Ein Initiationsritus, der aus Kindern Männern macht. Ihm wurde klar, dass viele seiner Mitschüler aus zerbrochenen Familien kamen, wie Rabbinerin Hannah, die Lesbe, Großmann zu sagen pflegte. Der andere junge Mosche, von dem in diesem Buch erzählt wird, kommt 1919 zur Welt.
Ja, bevor ich euch ein Stück vorlese, nochmal den kleinen Hinweis. Das sind ja zwei riesen Zeitstränge, die aufeinandertreffen. Einmal, was eben Manfred gelesen hat, das Jahr 2007, in dem Max eben sein kleines Leben anfängt, bewährt mit seinen Eltern. Und jetzt lese ich Mosches Geburt, damit ihr euch so ein bisschen die Familie von Mosche vorstellen könnt. Mhm. Rivka Goldenhirsch verfluchte die Welt. Sie verfluchte sich selbst, ihren Mann, aber in erster Linie verfluchte sie den Engel, der sie geschwängert hatte. Sie lag im Bett ihrer kleinen Wohnstube. Ihr Mann Leibel saß an ihrer Seite und hielt ihre Hand. Der nah. »Es wird schon«, sagte er unbeholfen und tätschelte sie. Rivkas Beine waren auf zwei klapprige Stühle gestützt. Auf dem Ofen stand ein Topf mit heißem Wasser. Neben dem Bett lagen saubere Tücher. Und Hedwika, die Hebamme, saß zwischen Rivkas Beinen und wartete auf das Ergebnis. Rivka war auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf bei Plitzen. Als junges Mädchen hatte sie mehr als einmal miterlebt, wie eine Kuh ein Kalb gebar, ein äußerst qualvoller Vorgang, der oft mehrere Tage andauern konnte und von schmerzerfülltem, empörten Muhen begleitet wurde. Sie konnte das Märtyrium dieser Kühe jetzt gut verstehen. Und ihr nutzloser Schmock von einem saß einfach nur da und tätschelte. Hedwika lugte hinunter und sagte, »Ich kann den Kopf sehen.« Rivka stöhnte. »Drücken«, sagte Hedwika. »Was«, schrie Rivka, »was glaubst du denn, was ich hier tue?« Hedwika war eine junge Goitje, die außerhalb der Prager Josefsstadt lebte. Sie galt als eine der besten Hebammen der Stadt, was hieß, dass die meisten Kinder, die sie zur Welt brachte, diese auch lebend betraten. Rabbi Goldenhirsch hatte jeden Monat beharrlich ein paar Münzen beiseite gelegt, um sich ihrer Dienste zu vergewissern. Und jetzt war es soweit. Der Sommer, der gerade begonnen hatte, würde einen neuen Erdenbürger begrüßen. Hedwika betupfte mit einem Tuch Rivkas Stirn, während Leibel weiterhin tätschelte. Der Erdenbürger ließ sich Zeit. Doch schließlich kam er. Hedwika hielt den Säugling an den Beinen hoch, schnitt die Nabelschnur mit einem heißen Küchenmesser durch und gab dem Kleinen einen Patsch auf den Tuches. Das Kind fing zu schreien an. Ein schriller Klang, der die dichte, verschwitzte Stelle des Raums scharf durchschnitt. Hedwika ruppelte das Kind mit frischen Tüchern sauber und achtete dabei sorgfältig darauf, ihm nicht weh zu tun. Hedwika gab das Kind der Mutter. »Ein strammer Bub«, sagte sie. Rivka nahm den Jungen in die Arme, warf einen Blick auf ihn und verliebte sich. Es war das Schönste, was sie je gesehen hatte. »Wie nennen wir ihn?«, fragte Rivka atemlos. Sie war erschöpft, aber ansonsten mit sich und der Welt zufrieden. »Wie wär's mit Mosche?«, schlug Leibel mit einer Spur von Sarkasmus in der Stimme vor. »Mosche?«, sagte seine Frau. »Warum ausgerechnet Mosche?« Was, Mosche gefällt dir nicht? Erwiderte der Rabbi. Ist doch ein schöner Name, oder? Wie der Schlosser? Fragte sie misstrauisch. Wie der Prophet, sagte Leibel. Moses. In seinem Blick war etwas Beharrliches, das keinen Widerspruch zuließ. Rivka gab nach und so kam es, dass der junge Moses Goldenhirsch hieß. Und obwohl Leibel bisweilen, wenn er das eine oder andere Glas zu viel getrunken hatte, seine Abstammung hinterfragte, freute sich der Rabbi, endlich ein Kind zu haben. Er versuchte sich einzureden, dass es ihm egal sei, wer der Vater war. Und er bedankte sich jeden Abend bei Gott für das Wunder.
Ja, jetzt ein bisschen Musik und zwar Jenseits der Stille von Elohim Eliata. Zurück zu Max. Beim Auszug von Max' Vater fällt Max eine Schallplatte in die Hände, die alles ins Rollen bringt. Der Titel stand in großen gelben Buchstaben in der Mitte der Scheibe. Zabatini, seine größten Tricks. Ich lese mal die Stelle vor. Sachte schob Max die Platte zurück in ihre Kartonhülle und drehte sie um. Auf der Rückseite waren die größten Tricks des Mannes im silbernen Sari aufgelistet. Die Wunder des Fakirs, las Max, magische Zahlen, der Krötenzauber und ganz unten der Zauber der ewigen Liebe. In Max' Kopf drehten sich auf einmal lauter kleine Rädchen. Ewige Liebe? »Darf ich die Platte behalten?« fragte er seinen Dad. »Klar«, sagte Harry Cohn, seufzte und machte sich daran, seine im Vorgarten verstreuten Habseligkeiten wieder aufzusammeln.
Ja, und Mosche? Mosche wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, das habt ihr eben schon gehört bei dem Stück, was ich euch vorgelesen habe, was seine Geburt schildert. Mosches Mutter stirbt früh. Sein Vater, der Rabbi, und er entfremden sich immer mehr. Es kommt so weit, dass Mosche nach einem Zirkusbesuch sich mit seinem Vater so erzürnt, dass er flieht und sich dem Zirkus anschließt.
Ja, diesen Zirkusbesuch kam ja so zustande, dass Mosche, der Schlosser, der über ihn wohnte, Mosche eingeladen hat, mit ihm in einen Zirkus zu gehen.
Seine Faszination zum Zirkus ist wunderbar beschrieben. Die Vorstellung war überwältigend. Nicht zuletzt, weil der Halbmondmann eine hübsche, junge Assistentin mit langem, schwarzen Haar hatte, die er als Prinzessin Ariana von Persien vorstellte. Nach einer Löwendressur und einer Akrobatiknummer stieg sie in einen großen Überseekoffer, der die ganze Zeit unbeachtet am Rand der Zirkusarena gestanden hatte. Der Halbmondmann machte den Koffer zu, packte den Silberknauf seines Gehstocks und zog plötzlich ein Schwert aus dem Schaft. Er hielt es hoch, damit die Zuschauer es im Rampenlicht funkeln sahen. Dann holte er ein Seidenband hervor und schnitt es in zwei, somit war bewiesen, dass die Klinge scharf war. Er rückte seine Schärpe zurecht und nahm die Haltung eines Fechters ein. Nach einem kurzen Moment der Reglosigkeit schoss der Halbmondmann vor und stach die Klinge mitten in den Koffer hinein. Ein Aufschrei ging durch das Publikum. Die eine oder andere Dame war der Ohnmacht nahe. Doch der Halbmondmann brachte die besorgte Menge mit einer herrischen Geste wieder zur Ruhe. Er ging auf den Überseekoffer zu und öffnete ihn. Der Koffer war leer. Da war nichts. Kein Blut, keine Prinzessin, nichts. Mosche konnte nur das Futter im Inneren sehen. Er fühlte sich wie betäubt. Dann machte der Halbmondmann den Koffer wieder zu, schloss die Augen und schien leise etwas vor sich hin zu murmeln. Vielleicht, dachte Mosche, betete er. Als er die Kiste ein zweites Mal öffnete, trat die junge Frau unversehrt heraus. Mosche war schwindelig vor Aufregung. Keiner im Publikum klatschte lauter als er. So laut klatschte er, dass die Prinzessin ihn vielleicht sogar hörte, denn sie drehte den Kopf ein wenig. Und auf einmal hatte er das Gefühl, dass ihr Blick ihn streifte. Er wurde rot und hörte auf zu applaudieren. Was für eine Welt, dachte er, wo schöne Frauen aus Gepäckstücken steigen.
Jetzt, meine Damen und Herren, meine Jungen und Mädchen, sagte der Halbmondmann, kommen wir zur letzten Verzauberung des Abends und dafür brauche ich die Hilfe eines Freiwilligen aus dem Publikum. Mosche sprang auf und streckte die Hand in die Luft. Ich, rief er, nehmen Sie mich! Die Zuschauer sahen sich nach ihm um und kicherten. Ein Jude, flüsterten sie. Muss man sowas hier reinlassen? Einige andere Hände hoben sich auf den Tribünen. Doch der Halbmondmann hatte seine Wahl bereits getroffen. Du, sagte er und zeigte auf Mosche. Ja, du, komm her, Judenbengel. Mosche rannte so schnell den Gang hinunter, dass er beinahe seine Kipper verloren hätte und sie mit der linken Hand festhalten musste. Das Publikum lachte. Als er im Zirkusring ankam, bedeutete der Halbmondmann dem Jungen, sich auf einen Stuhl zu setzen. Der Zauberer wandte sich an die Zuschauer. Seine Stimme dröhnte durch das Zirkuszelt. »Es gibt Momente im Leben, meine Damen und Herren, die man niemals vergisst. Passen Sie gut auf!« Er blickte zur Seite und befahl mit einem ungeduldigen Handwedeln seine Assistentin herbei. Sie trug jetzt ein weißes, fließendes Kleid aus Seide. Ihre Haut war sehr blass und sie hatte tiefe, graugrüne Augen. Prinzessin Ariana von Persien legte sich der Länge nach auf ein rotes Sofa. Sie berührte mit der Hand ihre Stirn, als hätte sie einen Ohnmachtsanfall, und ihr Kleid verrutschte und gewährte einen Blick auf ihr schönes Bein. Mosche stockte der Atem. Ein Raunen durchlief die Zuschauerränge. Der Halbmondmann hob seinen Stock und führte ihn etwa einen halben Meter oberhalb ihres Körpers entlang. Von den Zehen bis zum Kopf. Das Orchester spielte düstere, unheimliche Musik. Und dann begann die Prinzessin zu schweben. Wie von Zauberhand wurde sie in die Luft emporgehoben und hing waagerecht im Nichts. Ihr weißes Kleid und ihr schwarzes Haar umflossen sie. Es war das Schönste, was Mosche jemals gesehen hatte. Auf einmal fühlte er sich wie von einer Welle erfasst und Liebe überströmte ihn. Er verliebte sich in die Gerüche des Zirkus, in das Sägemehl, das feuchte Holz und den alten Schweiß. Er verliebte sich in das grelle Rampenlicht, den Applaus und die verführerische Bewunderung der Zuschauer. Aber vor allem verliebte er sich in Ariana, die persische Prinzessin. Er starrte sie gebannt an. Er konnte das, was seine Augen erblickten, nicht begreifen. Der Halbmondmann kam auf ihn zu und ging in die Knie, bis er mit Mosche auf Augenhöhe war. Er deutete auf die Prinzessin und fragte, »Was siehst du?« Mosche sagte, »Sie schwebt, der Herr.« »Und hältst du das für einen Trick?« Mosche schüttelte den Kopf. »Nein, der Herr«, sagte er, »sie schwebt tatsächlich.« Vereinzeltes Gelächter erklang. Der Halbmondmann grinste schief. Sein unverdecktes Auge fixierte den Jungen. Das andere Auge lag im Schatten der Messingmaske. »Du bist also kein Skeptiker, wie ich sehe?« Mosche schüttelte wieder den Kopf. »Aber«, mahnte der Halbmondmann, »man sollte nicht alles für bare Münze nehmen. Du darfst deinen Augen nicht zu viel Glauben schenken. Hinter allem im Leben steckt ein Geheimnis. Versuche, es zu finden.« Mosche näherte sich der Prinzessin, hielt seine Hand über ihren schwebenden Körper, um zu prüfen, ob sie an irgendwelchen Fäden hing, aber er spürte nichts. Dann kniete er nieder und schaute unter ihr nach, ob sie vielleicht auf etwas lag. Aber er sah nichts. Er konnte sich das alles nicht erklären. Der Halbmondmann streckte die Hand aus und Mosche griff danach. Hier ist der letzte Beweis. Der Mann und der Junge umrundeten gemeinsam die Prinzessin, mehrere Male. So musste sich Rabbi Löw gefühlt haben, als er um seinen Golem herumging. Dann zog der Halbmondmann den Stuhl, auf dem Mosche gesessen hatte, herbei und befahl, »Stell dich darauf!« Mosche kletterte auf den Stuhl und schaute den Zauberer fragend an. Dieser verkündete, »Im alten Persien sagt man, dass es Glück bringt, den Goldring einer Prinzessin zu küssen. Möchtest du den Ring küssen?« Mosche nickte. Der Halbmondmann machte eine einladende Bewegung. »Also«, fragte der Halbmondmann, »worauf wartest du? Gib ihr einen Kuss!« Mosche verstand die Anweisung falsch. Er neigte sich zur Prinzessin hinab, doch anstatt auf den Ring drückte er seine Lippen auf die ihren. Eine Welle amüsierten Gelächters wogte durch das Publikum. Der Halbmondmann schaute auf einmal etwas pikiert. Aber Mosche war sich sicher, dass er die Prinzessin hatte lächeln sehen, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Er sprang von dem Stuhl hinab und einer plötzlichen Eingebung folgend verbeugte er sich. Die Zuschauer jubelten und klatschten. Der Halbmondmann grinste gequält, nahm Mosche erneut bei der Hand und führte ihn an den Rand der Zirkusarena. Sie verbeugten sich noch einmal gemeinsam, dann ließ der Halbmondmann seine Hand los und verabschiedete sich von ihm. Mosche verließ den Zirkusring und im nächsten Augenblick schon fehlten ihm die Lichter und der Applaus.
Ich kann mir schon vorstellen, dass ein 16-jähriger Junge fasziniert ist von der Zirkusatmosphäre. Noch dazu diese verführerische Prinzessin. Man muss sich vorstellen, das war so um 1935 rum. Nicht nur die Prinzessin, auch der Streit mit seinem Vater, der ihn nach dem Zirkusbesuch verprügelt hatte, bringt Mosche dazu, zu fliehen.
Ja, aber wie geht es denn mit Max weiter? Er flieht doch jetzt auch aus seinem Elternhaus.
Ja, das ist ja jetzt das Spannende. Diese Zeitstränge kommen sich immer näher. Mosche sucht den Zirkus, Max sucht Zabatini. Nach dem Streit mit seiner Mutter war Max aus dem Fenster geklettert und zur Bushaltestelle gelaufen. Sein Plan war ebenso simpel wie verwegen. Rechtlich betrachtet war er jetzt ein Ausreißer, auf der Flucht. Vermutlich war bereits die Polizei hinter ihm her oder gar das FBI. Seine Mom würde sich Sorgen machen, aber darauf konnte er jetzt keine Rücksicht nehmen. Zabatini musste gefunden werden, komme was wolle. Falls der Mann überhaupt noch lebte, falls nicht, oh Gott. Max wagte gar nicht, daran zu denken. Als die Türen des orangefarbenen Busses sich mit dem vertrauten Zischen geöffnet hatte, war er ausgestiegen und in westliche Richtung gegangen. Er wusste genau, wonach er suchte. Der Hollywood Magic Job war ein etwas heruntergekommener Laden an der Südseite des Boulevards. Im Schaufenster stand ein lebensgroßes Darth-Father-Kostüm und das Neonschild über dem Eingang leuchtete nicht mehr. Als Max die Glastür öffnete, hörte er das elektronische Piepen der Türglocke. Es klang verzerrt wie das Jaulen einer rolligen Katze. Ehrfürchtig trat Max ein. Der Laden war hell erleuchtet, an der Decke hingen Neonröhren. Im Grunde bestand er aus einem langen, schmalen Raum mit Glasvitrinen zu beiden Seiten. Max sah Zaubersets für Kinder, Zwangsjacken, Bauchrednerpuppen. Besonders beliebt schienen Affen im Smoking zu sein. Zylinder mit und ohne Plüschhasen, fliegende Besenstiele für Hexen und vor allem unzählige Bücher und DVDs über Zauberer und Zaubertricks. Der Glatzkopf, der da im Laden stand, wandte sich Max zu. »Kann ich dir helfen?« Er hatte eine angenehm tiefe Stimme. Max nickte nervös. »Ich suche jemanden«, sagt er. »Wen?« Max öffnete seinen Rucksack und zog die Schallplatte heraus. Er zeigte sie dem Mann, der sie entgegennahm und einen kurzen Pfeifton ausstieß, offenkundig beeindruckt. Er handhabte die Platte sehr vorsichtig, als sei sie ein religiöses Artefakt. Zabatini, sagte er, so etwas habe ich lange nicht mehr gesehen. Kennen Sie ihn? Ich habe ihn mal kennengelernt, das ist ziemlich lange her, sagte er und streckte die Hand aus. Ich bin Louis. Und dieser Mann, dieser Zabatini, fuhr Max vorsichtig fort. Ja, war er gut? Louis dachte kurz über die Frage nach und dann sagte er, nein, nicht sonderlich. Nicht? Bei dem Namen hatte Max gedacht, muss der große Zabatini doch ein Meister seines Fachs sein. Nein, er war nicht sonderlich begabt. Eine Zeit lang war er recht bekannt, so in den 60ern oder 70ern. Er ist als einer der Ersten im Fernsehen aufgetreten. Aber kein Mensch konnte ihn verstehen, sein Akzent. Max nickte. Ja, der Akzent, das war ein Problem. Wo kam er denn her, wollte Max wissen. Louis hob die Schultern. Keine Ahnung, irgendwo, Osteuropa oder so. Er ist nach dem Krieg hergekommen. Er hatte es nicht leicht wegen dem Akzent und seinem Arm. Es gab viele Tricks, die er einfach nicht hingekriegt hat. Zum Beispiel mit Münzen. Sein linker Arm? Ja, sein linker Arm war entstellt. Er konnte ihn nicht richtig bewegen. Und er war wirklich kein großer Zauberer? Fragte Max ungläubig. Wieder zuckte Louis mit den Achseln. Er war okay. Auf der Platte heißt es, er sei sehr mächtig. Das sagen sie alle. Er kann in die Zukunft schauen. Das kann jeder. Er war Mentalist. Was? Ein Gedankenleser. Wenn ich du wäre, sagte er, würde ich's mal in einem Altersheim probieren. Aber in welchem, fragte Max. Es muss doch Hunderte geben. Das stimmt, sagt Louis ratlos. Aber es müsste ein billiges sein. Er hatte nie viel Geld. Plötzlich erhellte sich Louis' Gesicht. Hey, versuch's doch mal im King David.
Wo?
In der Fairfax Avenue, sagte Louis. Das King David Seniorenheim. Da wohnen viele alte Schauspieler und so. Er kramte in seiner Tasche und zog den Zettel hervor, auf den er vorhin Karotten geschrieben hatte. Jetzt kritzelte er auf die andere Seite die Worte Zabatini, King David und Fairfax Avenue. Viel Glück, sagte er und gab Max den Zettel. Danke.
Und jetzt Bittersweet mit dem Brian Ferry Orchester.
Well, this is such a sad affair. I've opened up my heart for so many times.
Ja, Moshe Goldenhirsch wurde schnell klar, dass die Welt des Zirkus sehr viel härter war, als er es zuerst angenommen hat. Dennoch, es gefiel ihm das Wanderleben und die Menschen sagten ihm auch sehr zu. Nur manchmal, so kurz vor Sonnenaufgang, tauchte das Gesicht seines Vaters vor seinem Auge auf. Er stellte sich vor, wie der arme, einsame Mann durch Prag wanderte und seinen verlorenen Sohn suchte.
Und daraufhin schrieb er ihm dann irgendwann mal einen Brief, in dem er ihn um Verzeihung dafür bat, dass er ihn verlassen hatte, aber auch erklärte, dass er sein eigenes Leben nun auch gefunden hatte. Er habe sein Judentum ein für alle Mal abgelegt und gehe den Weg, der ihm bestimmt sei. Als der Brief den Vater erreichte, las dieser ihn mit zitternden Fingern und Tränen in den Augen und brach mit einem Schrei zusammen. Er zerriss den Brief in 1000 kleine Fetzen und verbrannte diesen im Ofen. Von nun an, das wusste Leibel, hatte er keinen Sohn mehr.
Ja, und wie geht es mit Mosche weiter, Manfred? Machte ihm das Zirkusleben Freude? Erzähl doch noch mal ein Stück davon.
Ja, Mosche genoss derweil sein neues Leben, sein neues weltliches Leben. Und er war größer geworden, kräftiger und selbstbewusster geworden. Er war halt kein Junge mehr, er war ein Mann.
Eins störte den Zirkusbesitzer allerdings, Mosches Namen. Dein Name ist dein wahres Selbst, erklärte er Mosche. Es ist das Erste, was die Zuschauer über dich wissen. Dein Name muss vermitteln, wer du sein kannst. Du kannst sein, was du willst. Die Frage ist nur was. Darüber hatte Mosche noch nicht nachgedacht. »Ich weiß nicht. Ich will ein Zauberer sein wie Sie«, sagte er. Und in einem gelungenen Akt des sogenannten Ritterschlags wurde aus Mosche Zabatini. Toll zu lesen.
Ich lese mal weiter. 2 Jahre blieb Mosche der Lehrling des Halbmondmanns. Er lernte, dass die Bühnenzauberei nichts anderes war als eine Form des Geschichtenerzählens. Eines Abends aber war etwas anders. Sie traten in Hessen auf, in einer Stadt namens Gießen, nördlich von Frankfurt. Am Nachmittag hatten sie ihr Zelt auf der Festwiese beim Schwanenteich aufgeschlagen. Die Einheimischen hatten einen ruppigen Umgangston, der selbst bei den vergleichsweise schroffen Hessen berüchtigt war. Auch die Ortsgruppe der SA wollte sich den Zauberzirkus nicht entgehen lassen. In den letzten Jahren hatte sich die Stimmung im Land merklich verändert. Die NSDAP gewann täglich neue Mitglieder, zum einen, weil ihre Botschaft, die Juden sind schuld, überaus beliebt, zum anderen, weil sie nicht sonderlich wählerisch war. Schläger, Diebe und Sadisten wurden nicht nur toleriert, sondern mit offenen Armen aufgenommen. Hier waren sie unter ihresgleichen. Hier fühlten sie sich wohl. Die Gießener SA-Leute waren wie besoffen von ihrer eigenen Arroganz. Und vom Bier, das kam hinzu. Sie gehörten zu der schwierigsten Sorte Zuschauer, skeptisch und angetrunken. Es machte ihnen großen Spaß, Sabatini den Clown hinfallen zu sehen, deswegen halfen sie nach, wann immer es ging. Mosche merkte, dass er diese Leute nicht auf die übliche Art amüsierte, sondern dass sie sich an seinem Leid labten. Ihr Humor war ein grausamer. Die SA-Männer schubsten ihn herum wie einen Fußball. Mosche bekam es bald mit der Angst zu tun und kämpfte gegen die Tränen. Er hatte auf einmal das Gefühl, man könne ihm durch die dicke Schicht Clownschminke hindurch ansehen, dass er Jude war. Da hatte er einen Geistesblitz. Er wusste, wie er aus der Situation herauskommen würde. Er packte den Arm eines der SA-Männer. Seine Lippen begannen zu beben und seine Augen starrten sein Gegenüber unverwandt an. »Was denn?« fragte der Mann, ein feister, rotbackiger Kerl mit fast kahlgeschorenem Schädel. Er sah sich unbehaglich nach seinen Kumpanen um. Mosche zog das Spiel in die Länge. Er zitterte nun am ganzen Körper. Die anderen SA-Leute traten einen Schritt zurück. Plötzlich zuckte Mosche zusammen, als wäre er aus einer Trance erwacht. »Was ist denn?« fragte der Mann wieder. Mosche sah ihn ruhig und voller Mitleid an, beugte sich zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr. »In weniger als einem Jahr wirst du sterben.« Der Mann kreischte und sprang zurück, leichenblass. Mosche drehte sich um und marschierte durch das Publikum aus dem Zelt hinaus. Niemand hielt ihn auf.
Julia kam aus dem Zelt. Über ihrem weißen Kleid trug sie einen Pelzmantel. Es waren die letzten Tage des Winters und auf der Festwiese lag Schnee. Julias Kleid, ihre Haut, schienen im fahlen Mondlicht zu schimmern. Fast blendete ihn ihre Schönheit. Er konnte ihren Atem in der eisigen Abendluft sehen und er sehnte sich danach, sie zu berühren. Sie zündete sich eine Zigarette an. »Ich habe eine falsche Prophezeiung gemacht«, antwortete er. »Alle Prophezeiungen sind falsch«, sagte sie. Mosche nickte. »Aber das weiß er ja nicht. Was hast du ihm erzählt?« »Dass er bald sterben wird.« Sie lachte. »Und das hat er dir abgekauft?« »Scheint so.« Er trat auf sie zu und von seinem Erfolg ermutigt, machte er eine weitere Prophezeiung. »Noch ehe die Nacht vorbei ist, wirst du dich in mich verlieben.« Sie lächelte ihn an. »Ich war bereits vom ersten Augenblick an in dich verliebt«, sagte sie.
Passend zu diesen Szenen: Zirkus von Antiheld.
Ich bin ausverkauft, Platz aus allen Nähten.
Ich bin jetzt an der Stelle, als Max den großen Sabatini in einem Altenheim findet. Ist natürlich eine ganz skurrile Situation. Max rettet nämlich den großen Sabatini durch sein beherztes Auftreten das Leben, welches dem total verarmten Sabatini gar nicht gefällt. Und anschließend gehen sie in ein Restaurant. Max Kohn und der alte Knacker saßen bei Roastbeef-Sandwich, Fritten und Pfannkuchen in einer Sitzecke in Kenter's Daily an der Fairfax Avenue. Es war kurz nach 10, aber bei Kenter's herrschte wie immer reger Betrieb. Max schlürfte an seiner Cola. »Sind Sie ein Zauberer?« Sein Gegenüber ignorierte die Frage. »Kennen Sie den Hollywood Magic Job?« »Der Besitzer heißt Louis.« Als keine Reaktion kam, fügte Max hinzu. »Louis ist auch ein Mentalist. Er hat gesagt, ich soll an ein Gemüse denken.« »Schon wieder dieser Quatsch«, sagte der Alte laut. »Gib Ruhe endlich!« »Sie sind also wirklich kein Zauberer?« »Schau mich an. Sehe ich aus wie ein Zauberer?« »Ich bin ein alter Knacker. Ich will sterben, aber nein, er muss mich retten.« Max machte seinen Rucksack auf und zog die Schallplatte hervor. »Der sieht aus wie Sie.« Der alte Mann schenkte der Platte kaum Beachtung. Er schaufelte sich eine Gabel mit Pfannkuchen in den Mund. Schließlich gab er widerwillig und laut schmatzend zu, »Ja, das bin ich.« »Also sind Sie doch ein Zauberer?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich war ein Zauberer. Jetzt bin ich im Ruhestand. Also Schluss damit.« Einen letzten Versuch unternahm Max. »Auf der Platte ist ein Zauberspruch. Ewige Liebe. Ich wollte ihn mir anhören und ihn dann anwenden, aber die Platte ist kaputt. Ich habe mir gedacht, ich habe gehofft.« Er verstummte. Dann sammelte er sich. »Ich habe gehofft, Sie könnten den Zauberspruch für mich aufsagen. Oder was auch immer dazu gehört, damit meine Eltern sich wieder ineinander verlieben. Damit mein Dad wieder nach Hause kommt.« Sabatini starrte Max an. Dann zeigte er mit seiner Gabel auf ihn und sagte, »So ein Quatsch habe ich ja noch nie gehört.« Max wurde rot, er schwieg, er kämpfte mit den Tränen. Ja, so war das. So war die erste Begegnung der beiden. War schon ein bisschen sehr schroff, der Alte.
Die ganze Begegnung war ziemlich skurril beschrieben, fand ich. Alleine in dem Restaurant sitzend.
Ja, aber die beiden freuen sich dennoch an. Und Sabatini landet schließlich bei den Kohns. Sabine, lest doch mal die Stelle vor.
Als Max am Nachmittag nach Hause kam, lag der große Sabatini auf einem Sonnenstuhl im Vorgarten und schlief. Neben ihm auf dem Rasen stand ein Koffer. Er trug ein Hawaii-Hemd und schnarchte laut. Max war, gelinde gesagt, verblüfft. Er war nach der Schule zu Mams Laden gegangen und hatte dort 2 langweilige Stunden mit seinen Hausaufgaben verbracht. Er fühlte sich in Om Sweet Om nicht sonderlich wohl. Es gab dort nichts, was ihn interessierte. Nur Möbel, Klamotten und fernöstlichen Schnickschnack. Mom hatte Kunden bedienen müssen und daher keine Zeit für ihn. Er kannte das schon. Als er die Hausaufgaben erledigt hatte, war er mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und nun das. Max ging auf den alten Zauberer zu. »Hallo«, er erhielt keine Antwort. Max schüttelte Sabatini vorsichtig an der Schulter. Nichts. War etwa wieder tot? Max rüttelte stärker und Sabatini zuckte zusammen, stöhnte und schlug die Augen auf. »Was soll das?«, fragte er empört. »Sie haben geschlafen. Und? Kann man nicht mal in Ruhe schlafen? Was machen Sie auf unserem Rasen? Schlafen.« Er wischte sich mit eleganten Bewegungen imaginären Staub vom Hemd. »Woher wissen Sie, wo ich wohne?«, fragte Max. Sabatini lächelte ihn an. Es war ein Lächeln, das er in seinen vielen Jahren auf der Bühne verfeinert hatte, bis es die perfekte Mischung aus Charme und Verschmitztheit hatte. »Bin ich ein Magier oder bin ich keiner?« Er setzte zu einer Verbeugung an und stöhnte auf. »Alles in Ordnung?«, fragte Max. »Mein Genick«, presste Zabatini zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ein Krampf, ich kann mich nicht bewegen.« Max stützte den alten Mann und geleitete ihn vorsichtig ins Haus. Er half ihm aufs Sofa. Zabatini seufzte erleichtert und rieb sich den Nacken. »Herrlich«, sagte er, »ein Traum von einem Sofa. Und wo ist die Fernbedienung?« Max brachte sie ihm.
Ja, mit der Zeit erfährt Max sehr viel vom Leben des großen Zabatini. Und das Leben von Mosche bzw. Zabatini und das Leben von Max wird geschickt miteinander verwoben. Der Leser, die Leserin erfährt, dass Zabatinis Geschichte pendelt von schwindelerregenden Höhen im Vorkriegs-Berlin der Nazis zu den demütigenden Verhältnissen eines abgehalfterten Zauberkünstlers. Ja, und er ist Anfang 1939 so berühmt, dass sogar eine Begegnung mit Hitler stattfindet. Kannst du dich da noch an die Szene erinnern, Sabine?
Die ist auch super gut zu lesen. Also, ja, man ist richtig zum Anfassen.
Ja, allein dieser Witz schon, als dann Hitler ihm die Hand gibt, sagt, darfst Adolf zu mir sagen. Ja, 4 Jahre später wird er aus Eifersucht verraten, von SS-Leuten gefoltert und gibt unter dem Druck der Gewalt Namen und Unterschrift seiner Geliebten preis. In Theresienstadt kann er eine Zeit lang überleben, weil er dem Kommandanten seine Tricks zeigt. Aber als er damit durch ist, kommt er nach Auschwitz und rettet bei seiner Ankunft dort einem kleinen Mädchen mit seinem Koffertrick das Leben. Musik. Dark Inspiring Cinematic Beat. Broken.
Wie immer am Ende unserer Schmökerstunde lassen wir euch mit dem fehlenden Schluss des Romans allein. Ihr sollt das Buch selber lesen, es lohnt sich. Wir haben es sehr genossen. Der Roman Der Trick von Emanuel Bergmann ist erschienen im Diogenes Verlag und das Taschenbuch kostet es 13 Euro.
Ein Hinweis in eigener Sache. Alle unsere bisher gesendeten Schmökerstunden könnt ihr in der Audiothek nachhören.
Wir hören uns wieder, wie immer, am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr.
Es ist der 4. Mai. Bleibt gesund und schützt euch und andere. Hey!